Der Fadecast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
Herzlich willkommen beim Fadecast. Heute Folge 29 und wir haben mal wieder einen Gast, nämlich den Jörg, der uns Seelenfänger mitgebracht hat. Hallo Jörg, willkommen beim Fadecast.
Hallo ihr drei, ich grüße euch.
Wenn Jörg sagt wir drei, dann meint er einmal den Alex.
Servus.
Einmal die Friederike.
Hallo.
Und einmal mich, den André. Bevor wir aber über Seelenfänger reden und euch erzählen, was das ist und was das mit Fade zu tun hat, haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten davor und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit unseren Medien. Und ich würde sagen, unser Gast kann anfangen. Was hast du uns denn so mitgebracht?
Ja, wir hatten uns ja schon am Anfang ein wenig unterhalten, was ich denn so präsentieren könnte. Tatsächlich musste ich gestehen, in letzter Zeit nicht viel Medien konsumiert zu haben, weil da so ein gewisses Projekt mir ziemlich die Zeit raubt. Aber mir ist dann doch was eingefallen, was dann auch ganz gut zum Thema passt so ein bisschen. Seelenfänger ist ja Dark Fantasy in Richtung Horror und ich habe vor einiger Zeit, das war Anfang des Jahres, ein Theaterstück gesehen. Das war hier in Hamburg und das Theaterstück heißt Horror. Es ist tatsächlich spielt ziemlich mit den Themen, die halt in klassischen Horrorfilmen bestückt werden und spielt auch mit den Effekten tatsächlich, die in Horrorfilmen genutzt werden und arbeitet überhaupt nicht mit Dialogen, denn man hört überhaupt nicht die Protagonisten miteinander sprechen, sondern es arbeitet mit sehr viel Sound und Lichteffekten und Musik, vor allem Musikuntermalung. Großartiges Theaterstück, wer irgendwo die Möglichkeit hat, das nochmal zu sehen. Ich glaube, das ist eine europäische Produktion, das ist gar nicht mal aus Deutschland, aber wurde halt hier in Hamburg auch aufgeführt. Sehr empfehlenswert für Fans des Horrorgenres.
Wo du gerade gesagt hast, Horrortechniken, dachte ich zuerst so an Jumpscares, dass einfach plötzlich irgendwann irgendein riesiges, weit aufgerissenes Gesicht mitten im Theatersaal eingeblendet wird und sich alle halb zu Tode erschrecken. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was gemeint
ist. Ja, tatsächlich haben die durchaus mit Dunkelheit gearbeitet und dann plötzlich tauchte ein Geisterwesen auf der Bühne auf, was man nicht gesehen hat. Und auch mit flackernden Lichtern etc. Stroboskop, das war das Wort, was ich finden wollte. Haben sie da gearbeitet. Mit mehreren Ebenen auf der Bühne mehrere Räume quasi abgebildet auf der Bühne, die dann auch noch für solche Schockeffekte sorgen konnten, wenn da plötzlich jemand aufgetaucht ist, den man halt vorher nicht gesehen hat. Durchaus, ja.
Klingt gut. Ich glaube, Theater direkt hatten wir hier noch nicht, oder?
Du hattest mal Hamilton vorgestellt, aber dann gibt es ein Musical.
Ja, stimmt. Aber ja, Musical, okay. Musical, gut, oder Musik, gutes Stichwort. Friederike, tolle Überleitung.
Ja, danke schön. Ich habe heute was mitgebracht, also beziehungsweise ich habe heute wieder mal eine Band mitgebracht und sie kommt ausnahmsweise nicht aus Kanada. Haha, wer hätte es gedacht. Es ist tatsächlich eine deutsche Band und zwar handelt sich um die deutsche Band Ketka. Die habe ich mir deswegen ausgesucht, weil die jetzt so langsam sich vorbereiten für ihre neue CD, das vierte Studioalbum. Und Ketka gibt es seit 2001. Ist hervorgegangen aus der Deutsch-Punk-Band But Alive, zumindest also der Sänger und der Schlagzeuger waren die gleichen. Ja, was machen die für Musik? Also die Wikipedia sortiert es unter Indie-Pop ein, Gitarren-Pop, Indie-Rock, also halt, da steht einer mit der Gitarre und singt und wird von vier anderen Musikern unterstützt, also ist da, und das passt jetzt nicht so in eine Schublade, also ist irgendwie Indie. Ja, den Eindruck, ihn ist auch eine Sammelbezeichnung. Und ich weigere mich halt so ein bisschen bei dem Begriff Pop, weil Pop für mich halt immer, also das ist nichts Schlechtes, aber Pop ist halt eher was Seichteres. Das ist eher mehr so, was man auch hört, damit es ein bisschen nett sein soll, also ein bisschen auch im Hintergrund. Und das ist halt bei Ketka nicht gegeben. Also das ist weder von der Musik her noch vom Inhalt der Texte. Also die sind teilweise sind's ein bisschen politisch, aber im Großteil sind sie halt, also die Texte sind halt so, man muss da schon zweimal hinhören. Also am Anfang, da sind unglaublich viele Metaphern und auch Wortgebilde drin. Also ich liebe das auch. Also mein Lieblingslied ist aber in der ersten CD halt Landungsbrücken raus. Und ich meine, also am ersten Mal, wenn man das hört, so wollte ich leben und sterben wie ein Toastbrot im Regen. Ich so, was ist das für ein Bild? Aber wenn man drüber nachdenkt, das ist ein großartiges Bild eigentlich. Und deswegen, ich liebe dieses Lied. Ja, wie gesagt, die nächste CD, Ich versus Wir, erscheint am 13. Oktober. Und ja, ich habe sie natürlich vorbestellt. Und die gehen auf Tour nächstes Jahr. Und wer die sehen will, ranhalten, weil, soweit ich weiß, ist da schon einiges ausverkauft. Ja, Link kommt in die Shownotes.
Ja, ich habe tatsächlich auch in meiner Jugend ein bisschen was mit der Band zu tun gehabt, also durch meine damalige Freundin kennengelernt und hatte, ja, ist auch, ich will nicht sagen, einer meiner Lieblingsbands, aber es ist so eine Band, die ich alle paar Jahre mal wieder auf meinem Rechner entdecke und dann denke, oh ja, und dann höre ich wieder 3 Tage lang Catcar und bin sehr zufrieden damit und ja, ist auch immer eine sehr emotionale Sache von mir und ich mag auch das neue Video, hast du das schon gesehen zu, oh Gott.
Sommer 89.
Genau.
Das Video gesehen habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe das bis jetzt nur gehört. Also ich gucke auch selten Videos bewusst, sondern mache dann, wenn YouTube an und lasse es nebenher laufen oder Spotify halt. Dafür ist eigentlich immer noch nicht von Spotify gesponsert worden, aber egal. Gut, Herr Katka kannte ich auch schon vorher. Nee, also ich finde... Ich finde das schön, dass du sagst, in deiner Jugend, ich meine, ja, vor 15 Jahren, ja gut, okay, das war nicht mehr so ganz meine Jugend, aber ja, ich höre tatsächlich so lange Catcar, wie ich Rollenspiel spiele. Fällt mir jetzt gerade mal so auf.
Tja. Ja, ich muss so, ein Zitat aus dem Lied ist bei mir hängen geblieben, so als ehemaligen Ostbürger, von wegen, red dann so drüber, ja, sie sprachen eine Sprache oder einen Dialekt, den ich nicht erkannte. Und ich dachte damals, das musste sächsisch sein. Ich so, okay. In Ordnung, das ist realistisch.
Ja. Wo ich gerade eben aus Landungsbrücken rauszitiert habe, ich meine, das Lied ist natürlich, es geht in dem Lied natürlich darum, dass man halt eine Niederlage als Chance nutzt, aber es fällt mir ein, wo ich jetzt gerade sagte, ich spiele so lange Rollenspiel, wie ich Catcar höre, da kommt die schöne Zeile drin vor, 2002, The Year Schwachsinn Brokes, also... Vielleicht besteht da irgendwo ein Zusammenhang, ich weiß es nicht, aber fällt mir gerade so auf. Ja.
Sind auch Hamburger, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Ja. Genau wie Tomte. Kann ich übrigens auch empfehlen, Tomte, großartige Band. Ja, die haben auch zusammen das Label gegründet, das Grand Hotel von Kleef. Und ja, also wer da auch noch so mit in den Dunstkreis gehört, ist so Olli Schulz, früher mal bekannt als Olli Schulz und der Hund Marie. Also inzwischen ist er ja, also glaube ich, musikalisch gar nicht mehr so sehr unterwegs, sondern macht ja eher so Podcasts mit dem Böhmermann zusammen. Das wollte ich mir auch immer mal anhören. Hat das einer von euch schon mal gehört?
Nein, noch nicht. Kurz mal reingehört.
Okay.
Ich kenne tatsächlich, die Musik kenne ich, die mochte ich damals nicht so, aber Podcast wusste ich nicht.
Also von Olli, also ganz, ganz früher von Olli Schulz, das habe ich noch im Studentenwohnheim gehört, das ist auch so lange her. Nee, der hat also echt schön Singer-Songwriter-Musik gemacht.
Ja. Okay, Alex, du hast uns ein Videospiel mitgebracht.
Genau, sogar mal ein einigermaßen aktuelles, und zwar The Sexy Brutal. Ich hoffe, man spricht so aus, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, es ist The Sexy Brutal, soweit ich gehört habe, aber ja, wunderschöner Name, oder?
Genau. Also, wie gesagt, einigermaßen aktuell. Es ist im April diesen Jahres erschienen. Und zwar ist es ein, ich würde sagen, Puzzle-Adventure. Das, wie sie selber gesagt haben, die Firma, von Und täglich grüßt das Murmeltier inspiriert wurde. Und zwar erlebt man einen Tag im Casino Sexy Brutal oder wie auch immer. Und natürlich ist es kein normaler Tag, sondern an dem geschehen mehrere Morde. Und die muss man dann als Spieler versuchen, einem nach dem anderen zu verhindern. Und der Gag dabei ist, zum einen läuft dieser Tag die ganze Zeit eben tatsächlich ab. Die Leute laufen rum, unterhalten sich und machen bestimmte Dinge. Und das Interessante daran ist, man kann immer wieder den Tag von neuem starten. Man erlebt nur diesen einen Tag. Und man selber darf nicht gesehen werden von den Leuten, aber man kann zum Beispiel durch eben die Türen, so durchs Schlüsselloch schauen und den anderen Raum beobachten oder man kann lauschen. Und so kann man den Leuten, die man versucht jetzt zu retten, folgen und versuchen, wie ist deren Ablauf? Was machen sie und wann muss ich in diesen Ablauf eingreifen, damit ich diesen Mord verhindern kann? Und so, nachdem man sich durch die ganzen Leute eben dann durcharbeitet, bekommt man dann auch noch neue Fertigkeiten, die einem dann neue Sachen öffnen und wo man dann andere Leute versuchen kann zu retten. Und man kommt auch immer mehr hinter das Geheimnis von diesem Casino. Und ich muss sagen, das Spiel, zum einen, die Musik hat mich gleich mal gepackt. Ich bin eben Steampunk-Fan und da ist halt Electro Swing auch etwas, was gern mal verwendet wird in dem Bereich. Und das hat mir schon gefallen. Aber einfach die Leute da versuchen, lückenlos denen zu folgen. Das macht einfach riesen Spaß. Und dann eben dieses Puzzle, was muss ich jetzt genau wie machen? Wann kann ich da eingreifen? Also ich muss sagen, das Spiel kann ich wirklich jedem empfehlen.
Ja, ich habe es auch schon ewig auf meiner Steam-Wishlist. Warte nur noch, dass es etwas günstiger wird und habe auch nur Gutes darüber gehört. Also ja, auch Empfehlung. Okay, und ich bleibe im Bereich Videospiele, gehe aber auf die Meta-Ebene. Ich würde gerne wieder mal einen YouTube-Kanal vorstellen, der heißt NoClip, zusammengeschrieben. Und es sind praktisch Dokumentationen über Videospiele. Die sind durch Patreon finanziert oder durch ein anderes Crowdfunding, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und die nehmen sich tatsächlich einzelne Spiele vor und gehen dann richtig tief rein. Also reden mit den Machern, führen noch Interviews. Und sie haben immer interessante Sachen. Also aufmerksam geworden bin ich beispielsweise auf sie, weil ich das Spiel The Witness gespielt habe, das ich sehr mochte. Auch ein schönes Rätselspiel, kann man empfehlen. Und sie haben halt eine 50-Minuten-Dokumentation über The Witness, über, ich sag mal, über die Philosophie dahinter, über das Spieldesign. Und es ist einfach, ich sage mal, zu ja 70% professionell gemacht. Also man merkt schon noch, dass da jetzt kein Fernsehsender dahinter steht, aber es ist Geld dahinter, die Leute haben Ahnung und für Videospiele ist das nicht selbstverständlich, vor allem nicht für so, ja, für sowas wie The Witness, was ja jetzt kein AAA-Spiel ist, sondern eher was Unwichtigeres. Was ich auch sehr schön fand, ist eine dreiteilige Dokumentation über Final Fantasy XIV, das Online-Rollenspiel, weil das eine sehr interessante und abgefahrene Entwicklungszeit hatte oder wie es sich halt seit der ersten Veröffentlichung entwickelt hat. Was ich tatsächlich interessanter fand als das Spiel selbst. Das Spiel selbst habe ich schnell wieder abgebrochen, aber diese Doku insgesamt über anderthalb Stunden war richtig, richtig gut. Zwei Stunden sogar, sehe ich gerade. Ja, und jetzt demnächst machen sie eine große Reihe zu The Witcher. Ich glaube, 7 Teile oder so auf YouTube. Also ja, also die Leute haben Ahnung, es ist nett zu sehen und es ist einfach eine andere Perspektive auf Videospiele, die man sonst in den üblichen Medien nicht unbedingt oder zumindest nicht in dieser Professionalität kriegt. Also ja, volle Empfehlung. Gut. Bevor wir zu unserem Thema gehen, noch kurz zu den Kommentaren, die wir zur letzten Folge bekommen hatten. Wir haben über 3 englischsprachige Abenteuerwelten geredet und haben gefragt, ob euch das gefällt. Diesen Aufruf erneuere ich nochmal, denn das ist, glaube ich, auch für die interessant, die nicht jede Folge hören. Also sollen wir öfter mal Folgen machen, in denen wir uns 3 englischsprachige Abenteuerwelten schnappen und euch die vorstellen? Oder sagt ihr, na, das englische Zeug gucke ich mir eh nicht an, das bringt mir nichts? Ruhig nochmal in die Kommentare. Bis jetzt haben wir durchgängig positives Feedback bekommen, aber recht überschaubar. Also es wäre gut, da noch weitere Meinungen zu kriegen. Momentan sieht alles danach aus, dass das öfter mal passiert. Und ich wurde korrigiert, es stimmt natürlich, nicht nur die geheime Welt der Katzen, auch Tian Sha kommt demnächst raus. Also das Wuxia-Fate-Spiel ist auch auf der Zielgeraden. So, was demnächst noch nicht ganz rauskommt, aber gecrowdfundet wird, nämlich auf Start Next, ist Seelenfänger. Und da wir ja heute den Jörg hier haben, werden wir eine Menge über Seelenfänger hören. Jörg, wer bist du eigentlich? Fangen wir mal so an.
Mein Name ist Jörg Köster und ich bin der Erschaffer von Seelenfänger, der Erfinder des Ganzen. Ich wohne persönlich in Hamburg. Schön, dass wir da auch eine Hamburger Band vorhin vorgestellt haben. Das kam mir ganz zugute, witzigerweise. Ja, ich beschäftige mich schon seit Ewigkeiten mit Rollenspiel. Schon seit über 20 Jahren spiele ich jetzt mittlerweile Rollenspiel. Ich bin schon einer der alten Säcke in diesem Hobby, würde ich sagen. Und ja, habe mir vor einigen Jahren dann, wie es dann so viele tun, auch überlegt, dass ich doch mein eigenes Rollenspiel mal schreiben sollte. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich irgendwann Seelenfänger geschrieben habe.
Ich muss aber direkt sagen, im Gegensatz zu den meisten Leuten, die sich denken, so, ich schreibe jetzt mal mein eigenes Rollenspiel, standst du dann ja irgendwann auf der Nordcon mit deinem eigenen Stand ohne Verlag und hast dein Rollenspiel an Leute verkauft. Was, ich finde das einfach interessant. Also sind wir noch, glaube ich, weit weg von dem Seelenfänger, was jetzt dann demnächst erscheint. Aber erzähl doch mal, wie, wie hat das funktioniert? Gab es da Probleme oder hast du dir gedacht, das ist genauso, wie das sein muss? Ich finde das nur so interessant, weil ich glaube, das hätte ich nicht geschissen gekriegt. Ich finde das einfach nur beeindruckend.
Ja, das war wirklich auch damals noch weit entfernt von dem, was wir jetzt an Produkt zusammengeschustert haben, weil sich das doch um einiges noch weiterentwickelt hat seitdem. Ja, irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch schick wäre, da das Produkt damals schon so weit fortgeschritten war, dass man das auch anderen Leuten präsentieren könnte. Und ich hatte damals auch noch einen eigenen Regelkern in dem Buch, der auch ausprobiert werden wollte. Und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, das doch im Eigenverlag selbst zu publizieren und unters Volk zu bringen. Und das hat auch ganz gut funktioniert dafür, dass ich so Kleinstauflagen gedruckt habe damals. Ist das doch ganz gut angekommen, was mich dann natürlich darin bestärkt hat, darin weiterzumachen. Ich glaube, das ist es natürlich auch. Man macht das so ein bisschen auch, um in irgendeiner Form Bestätigung zu finden.
Ich möchte kurz erwähnen, Seelenfänger hatte, wenn ich mich recht entsinne, innerhalb von Wochen auf Facebook mehr Likes als Los Muertos mit Verlagshintergrund und mit offizieller Veröffentlichung. Also ja, du hast da so einige Leute erreicht.
Ja, das mag wohl sein. Ja, so ein kleines bisschen PR-Arbeit steckte da durchaus schon dahinter. Ja. Ja, keine Ahnung, okay, wie es dazu gekommen ist, ja.
Ich hatte ja damals auch das Vergnügen, ein paar Illustrationen beisteuern zu können.
Ja, fand ich auch super, genau, stimmt, dürfen wir nicht vergessen. damals gab es einige, einige nette Leute wie den Alex, die mir da kostengünstig oder gar umsonst einige Illustrationen zur Verfügung gestellt haben für die erste Version und für Abenteuer der ersten Version, damit ich das nicht mit meinen Strichmännchen illustrieren muss. Weil das wäre furchtbar geworden.
Das müsst ihr mir nachher unbedingt mal zeigen nach der Aufnahme. Das möchte ich sehen, welche das war.
Die Strichmännchen.
Meine Strichmännchen? Nein, ich glaube die nicht.
Aber ich warte immer noch auf das Rollenspiel, wo jemand sagt, ich kann schreiben, aber ich kann nicht zeichnen. Aber ich hatte kein Geld für Zeichnung, ich war zu faul, wie welche zu suchen. Also mache ich da halt Strichmännchen rein. Ich kann nämlich auch nicht malen. Ich glaube, das mache ich einfach irgendwann mal.
Ja, also ohne Scheiß, wenn es passt, kann das auch eine geile Sache sein. Mach doch mal.
Ja, das muss halt das passende Setting sein, ne? Irgendwie so, es gab doch mal so ganz früher irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das muss in den 80ern gewesen sein, das waren so Männchen, die so zweidimensional auf irgendwelchen Schreibtischunterlagen lebten, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, das war auch ein Künstler, der das gemacht hat. Und dazu musste man dann halt so ein Setting machen, ne? Die dann halt irgendwie zweidimensional auf dem Papier leben.
Das hat dann wieder ein Künstler gemacht, der es kann. Dann sieht es so aus, als ob man es nicht kann, aber es sieht trotzdem geil aus. Ich glaube, das ist der Trick daran. Und ich glaube ich glaube nicht, dass ich etwas zeichnen könnte, was dann in irgendeiner Form ansprechbar wäre. Also
ich auch nicht, aber egal.
Ja. Aber ja, das ist interessant. Genau, also man muss sagen, Seelenfänger hatte also schon am Anfang eine Menge Community-Arbeit, bevor da irgendein Verlag seine Finger drin hatte. Inzwischen ist es aber bei Redaktion Fantastik und an dem Tag, wo wir jetzt, also wo dieser Podcast hier veröffentlicht werden sollte, sollte auch die Start Next Kampagne dann tatsächlich online gehen. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir darüber reden, lass uns doch mal über Setting reden. Wie würdest du dein Setting vorstellen? Wir können es ja erstmal so knapp halten, also erstmal so einen kurzen Überblick und dann können wir ja noch so auf einzelne Sachen, die dir wichtig sind oder die du besonders interessant findest, eingehen.
Okay, knapp. Knapp ist immer schwierig.
Ja.
Also grundsätzlich Seelenfänger ein Dark Fantasy Setting in einer düsteren, in sich sehr geschlossenen kleinen Welt. Also wir spielen nicht in einer großen, auf einem großen Globus wie DSA mit 1000 Ländern, Staaten auf Kontinenten, sondern es ist räumlich begrenzt. Und zwar räumlich begrenzt durch einen Fluch, der auf diesem Reich liegt, der dafür sorgte, dass die Grenzen magisch versiegelt wurden. Zudem der Kern des Ganzen, des Settings, es sind ja die Geister, die Seelen der Verstorbenen, die hier umgehen und nicht erst seit dem Fluch, sondern schon länger. Und da kommen dann die Seelenfänger ins Spiel, die Namensgeber des Spiels, nämlich die Menschen, die in der Lage sind, dieser Geister Herr zu werden. Ja, und in einer Welt, in der es eben schon so Geistererscheinungen gibt, die den Menschen oftmals übel mitspielen, kam dann eben noch dieser besagte Fluch dazu, der dazu führte, dass die nicht nur die Grenzen des Reiches versiegelt wurden, sondern auch, dass die Barrieren zur Anderswelt brüchig wurden, sodass dunkle Sagengestalten und Feenwesen und so das Monster unter dem Bett, die es früher nur in Geschichten gab, jetzt tatsächlich Realität sind und den Menschen ziemlich übel mitspielen und die Menschheit sozusagen an den Abgrund drängen. Das ist so grob gesagt der Rahmen des Ganzen, wo die Geschichten dann stattfinden.
Ich muss an der Stelle mal erwähnen, du bist tatsächlich besser geworden, es knapp zu beschreiben. Ich kann mich noch erinnern, damals, als ich die erste Beschreibung gekriegt habe, hatte ich große Probleme, mir es vorzustellen und was so der Reiz ist, aber ich finde, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen.
Danke. So 2-3 Mal habe ich das auch schon gesagt, jetzt so diesen Satz. Oder diese Sätze.
Ja, genau. Genau, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, also wir sind schon im vollen Mittelalter sozusagen.
Ja, ist eine mittelalterlich anmutende Welt, richtig.
Genau, also jetzt auch keine großen, was weiß ich, Steampunk-Elemente oder sowas, also sondern schon klassische Dark Fantasy in einem gewissen Sinne.
Richtig, genau, richtig. Keine Schwarzpulverwaffen, keine Steampunk-Elemente etc. Richtig.
Mhm. Was vielleicht noch interessant wäre, was spielt man in Seelenfänger? Also, weil wir ja früher oder später zu Fate kommen werden, was ist so die typische Gruppe?
Ja, also grundsätzlich spielt man auf jeden Fall Menschen. Das ist eine Welt, in der die Menschen, die vorherrschen, die einzige Rasse eigentlich sind. Und alles, was nicht menschlich ist, stammt nicht von dieser Welt, nämlich aus der Anderswelt und ist dann eher die böse Bedrohung im Hintergrund oder eben doch sehr präsent und nicht nur im Hintergrund. Und als Menschen spielt man in der Regel, so ist die Idee dahinter, eine Gruppe um mindestens einen Seelenfänger. Man kann natürlich auch andere Konstellationen von Menschen spielen, aber so ist erstmal die Idee des Ganzen. Gruppe um den Seelenfänger deshalb, weil man kann nicht nur Seelenfänger spielen, sondern man kann auch magiebegabte Charaktere spielen. Es gibt auch eine recht gefährliche Art der Magie in dieser Welt, in verschiedenen Spielarten. Und man kann sich auch kriegerische Charaktere vorstellen oder intrigante Diebescharaktere etc. Wie man es tatsächlich auch aus ähnlichen Fantasy-Settings kennt, allerdings eben mit einem gewissen anderen Touch durch eben dieses Horror-Grusel-Dark-Fantasy-Element der Settings.
Ja, und der Seelenfänger ist schon, also man muss nicht zwangsweise, aber das Spiel ist durchaus so gedacht, dass man in jeder Gruppe mindestens einen drin hat, eben weil die Geister so ein wichtiger Teil des Settings sind. Und ich sage mal, ohne Seelenfänger fällt er einfach, also er fällt nicht weg, aber es wird eine ganz andere Geschichte, die man mit Geistern erzählt, wenn man keinen Seelenfänger in der Gruppe hat.
Ja, wobei das nicht unbedingt schlecht sein muss. Also das funktioniert auch. Ganz ohne Seelenfänger wird es dann, wenn man dann eben vor allem Geister und Seelen der Verstorbenen in die Geschichte bringt, noch mehr Horror als vorher. Denn dann hat man weniger dem entgegenzusetzen.
Ja.
Letzten Endes für die restlichen Spielercharaktere wird es dann umso schwieriger.
Mhm. Was ich interessant fände, unsere anderen beiden Hosts, habt ihr denn an der Stelle irgendwelche großen Fragen zum Setting? Vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer jetzt an der Stelle vielleicht auch große Fragen haben. Alex, fangen wir mal bei dir an. Hättest du irgendwas, was du dich jetzt gerade fragst?
Oh, jetzt kommt plötzlich.
Oh, Entschuldigung, ich weiß, ich komme manchmal etwas plötzlich. Jetzt schneiden wir im Nachhinein raus.
Also gerade im Moment jetzt nicht, weil ich ja mich schon ein bisschen mit dem beschäftigt habe, mit Seelenfänger. Okay. Dementsprechend, boah.
Zu viel.
Aber falls noch was kommt, dann.
Das ist wie so ein Vorstellungsgespräch. Ne, haben Sie noch Fragen? Im Moment nicht.
Wie ist der Verdienst?
Friederike, geht's dir ähnlich oder sind bei dir noch große Fragezeichen geblieben?
Ja, was heißt große Fragezeichen? Also was ich mich tatsächlich so ein bisschen frage ist das eher so ein One-Shot-System oder ist das halt tatsächlich auf Kampagne und Metaplot angelegt? Weil ich meine, ich habe halt so ein bisschen auch da reingelesen, reingeguckt und also es stellt sich mir so ein bisschen dar, wie von wegen, ja, wir haben hier irgendwie, ja, was weiß ich, die Monster of the Week nicht, aber so böses Wesen aus der Anderswelt of the Week. Und gibt es die Möglichkeit, halt irgendwie dieser Welt zu entkommen oder irgendwie etwas dran zu ändern? Also, oder bin ich halt jedes Mal da dem Ganzen so hilflos ausgeliefert als Spieler? Also es muss nichts Schlechtes sein, aber es ist halt mir jetzt eben so gekommen, als ich drüber nachgedacht habe.
Also das sich befreien aus dieser Welt oder entkommen beziehungsweise auflösen dieses Fluches, das wäre wirklich das große Endziel, was man sich vielleicht als Gruppe setzen könnte. In einer wirklich umspannenden Kampagne, die dann darauf hinausläuft. Man kann durchaus längere Kampagnen spielen. Ich selber spiele auch eine Kampagne halt mit meiner Rollenspielgruppe in dieser Welt. Das funktioniert sehr gut. Ich persönlich denke allerdings, je länger ich Fate spiele, dass Fate vor allem eben für kürzere Abenteuer geeignet ist. Man kann aber auch Kampagnen damit spielen und somit auch mit dieser Welt. Also die Welt bietet genug Konfliktpotenzial und Drama und ja Material, alles in allem, um wirklich Kampagnen zu füllen. Und wir haben auch tatsächlich nicht nur einzelne Abenteuer in Arbeit, sondern auch, naja, sag ich mal, Reihen von Abenteuern, die dann durchaus zu einer Kampagne werden könnten. Ja.
Ich glaube, Metaplot ist auch noch ein interessantes Stichwort, weil ich sage mal so, es ist jetzt nicht so auf DSA oder Vampire-Niveau, aber es gibt ja schon eine Art Metaplot, oder? Würdest du es sagen?
Ja, ich streite mich so ein bisschen gegen das Wort Metaplot. Es gibt eine Geschichte, die sozusagen über die Bücher, die wir geplant haben, erzählt wird. Also wir haben jetzt ja erstmal in dem Crowdfunding unseren Basis-Setting-Band, der in sich vollständig ist und mit dem man auch vollständig spielen kann, in dem durchaus aber das ein oder andere Thema nicht weiter ausgeführt wird. Und wir planen insgesamt 3 Bände. Das sind dann noch 2 Ergänzungsbände, die weiteren beiden haben nicht den ganzen Umfang, den der erste Band haben wird. Aber die werden noch Spotlight auf andere Aspekte des Spiels legen, die bislang eher im Hintergrund gehalten werden. Und über diese 3 Bände erzählen wir durchaus eine Geschichte, die das Ganze ein bisschen plastischer macht und erklärt. Also wir erklären Rätsel, die wir im ersten Band stellen, sozusagen. Was nicht heißt, dass man ohne die nächsten Bände nicht spielen könnte oder so. Sondern wir legen noch ein anderes Augenmerk auf das ganze Setting. Und ja, insofern könnte man von Metaplot sprechen.
Ja, ich würde auch vor allem sagen, ich muss an der Stelle so ein bisschen Erklärung für die Zuhörer. Ich war insofern in das Projekt involviert, dass ich große Teile der Regeln geschrieben habe. Also Full Disclosure, ja, ich bin nicht total unbeteiligt, deswegen habe ich auch, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung davon jetzt. Aber also deswegen habe ich auch ein bisschen Eindruck von den anderen Bänden. Und mein Eindruck ist, der Grundband Täuscherland ist sozusagen das, was man in normalen Spielen als Settingband hat. Und die beiden weiteren Bände, die kommen werden, gehen tiefer in einzelne Ebenen des Settings, die aber, finde ich, sehr bewusst gewählt Ebenen sind, die mit guten Gründen im ersten Band nicht tiefer erkundet werden. Trifft es das so ungefähr?
Ja, absolut, genau, ja.
Okay, genau. Also ja, man kann sozusagen dann noch tiefer in das Setting rein, aber das ist absolut nicht nötig, um den Reiz des Settings zu erfahren, weil der ist definitiv im ersten Band schon komplett drin.
Ganz genau, richtig. Ist auch wirklich vom Volumen her um einiges mehr als die Ergänzungsbände, die nur noch kommen werden. Ja.
Eine Sache, die ich interessant finde, bevor wir zu Fate gehen, du hast ja schon gesagt, räumlich begrenzt. Wie groß ungefähr muss man sich denn die Kampagnenwelt vorstellen, so mit Vergleich aus unserer Welt? Also ist es so groß wie Deutschland, wie Europa, wie Sachsen-Anhalt, keine Ahnung.
Also wie Mitteleuropa, würde ich sagen. Also Ost-West-Ausdehnung, sagen wir mal, von westlichen Grenze Frankreichs bis, sagen wir, Polen, so ungefähr. Ne? Östlichste Grenze, so von der Ost-West-Ausdehnung.
Das ist auch was ich sehr interessant fand als Entscheidung, was mich am Anfang auch ein bisschen gewundert hat, was ich im Nachhinein mag ich es aber sehr gern, weil ich glaube, dadurch wird eine andere Art von Atmosphäre möglich, weil man halt überhaupt nicht Gefahr läuft, in diese Kitchen-Sink-Mentalität zu verfallen. Also es gibt da nun mal, was weiß ich, keine Karibik. Ja, so, ist klar. Und deswegen muss man auch nicht überlegen, wie vernetzt die Karibik in Dark Fantasy passt. Vielleicht doofes Beispiel, aber es ist halt ein ziemlich klarer Fokus einfach. Und mit dem klaren Fokus ist es, glaube ich, auch einfacher, sich in dem Genre zu bewegen.
Richtig, richtig. Wir haben zwar auch unterschiedliche Regionen in dem Settingband, die aber allesamt in irgendeiner Form, sagen wir mal, entfernt europäisch angehaucht sind.
Gut, dann schauen wir doch mal. Wobei, erzähl uns doch noch mal kurz ein bisschen mehr zu den Seelenfängern. Also, hast du ja schon gesagt, sie können mit den Geistern der Toten interagieren, allem voran. Es gibt ja die verschiedenen Orden, und sag uns doch nochmal so, was die Seelenfänger allgemein können, weil die ja doch so ein zentraler Aspekt des Settings sind.
Genau, also es gibt drei verschiedene Seelenfängerorden, die unterschiedliche Herangehensweise haben, mit den Geistern umzugehen, und tatsächlich auch unterschiedliche Ordensfähigkeiten besitzen. Also ich erkläre mal kurz die drei Orden so, um mal den Grundgedanken ein bisschen zu beleuchten. Der erste Orden nennt sich der Orden der Heiligen Erlösung, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Geistern der Verstorbenen ja tatsächlich Erlösung widerfahren zu lassen. Also sie möchten ihnen den Weg zu den Göttern ebnen. Sie sagen, auf diesen Geistern liegt ein Fluch, also müssen wir diesen Fluch von ihnen nehmen. Oder sie haben noch eine Schuld nicht abgegolten, also müssen wir ihnen dabei helfen, diese Schuld zu erbringen und ihnen so den Weg zu den Göttern zu ebnen. Der zweite Orden nennt sich Orden der tilgenden Flamme, die eher der Meinung sind, diese Geister müssen vernichtet werden. Denn die Lehren dieses Ordens sagen, dass die Geister aus eigenem Verschulden hier sind, oder sie sagen, dass die Götter sie nicht haben wollen, also wollen wir sie auf jeden Fall auch nicht in dieser Welt haben. Sie müssen letzten Endes vernichtet werden, weil sie den Seelen den Weg zu den Göttern versperren, die ihn verdient haben. Also vernichten sie letzten Endes. Und der dritte Orden nennt sich der Orden der reinigenden Marter. Die hatten ursprünglich mal recht hehre Ziele. Die haben nämlich gesagt, naja, mehr oder weniger, die hatten nämlich gesagt, diesen Geistern muss Läuterung widerfahren. Und zwar Läuterung durch Schmerz. Und dadurch können wir ihnen dann doch den Weg zu den Göttern ebnen. Das hat sich dann in gar nicht so langer Zeit dann etwas verkehrt, und sie haben ihre hehren Ziele aus den Augen verloren. Dieser Orden, diese Menschen, man nennt sie Peiniger im Volksmund, ja, fast Sklavengeister heutzutage. Sie zwingen ihnen ihren Willen auf, sie foltern sie, um sie zu dem zu bringen, was sie von ihnen haben wollen. Wie man sich vorstellen kann, sind die nicht so gern angesehen oder nicht so gut angesehen im Volk. Die ersten beiden Orden haben ungefähr einen gleichen Stellenwert, sagen wir mal. Die Fähigkeiten der Seelenfänger haben eine Spannweite von, ich kann mit den Geistern kommunizieren, das heißt, ich kann sie beispielsweise sehen. Jeder Seelenfänger kann Geister sehen. Sie können mit ihnen reden, was vielleicht andere nicht unbedingt können. Und sie können sie einfangen. Sie können sie an einen heiligen Talisman binden, den jeder Seelenfänger bei sich trägt. Und indem sie einfangen, naja, sammeln sie quasi Geister, die sie dann für ihre eigenen Zwecke einsetzen können oder denen sie dann beispielsweise Erlösung widerfahren lassen im Laufe der Geschichte. Dann, wie gesagt, diese drei Orden haben unterschiedliche Fähigkeiten. Den Erlösern ist es beispielsweise leichter, Geister einzufangen, die sich freiwillig von ihnen einfangen lassen. Die Verbrenner haben bei der Vernichtung der Seelen gewisse Vorteile, und Die Peiniger. Ja, genau, ich stotter nur gerade über die Ordensfähigkeit.
Ja, pass auf, ich weiß sie tatsächlich noch. Ich hab natürlich nicht mehr die Formulierung, aber ich glaube, die Idee war, dass sie durch diese Marter, also dadurch, dass sie den Seelen Schmerzen zufügen, können sie sich leichter gefügig machen und können ihnen leichter Aufträge geben.
Genau.
Und sie ihrem Willen beugen. Genau. Genau. Ja, okay, ich glaube, das hilft ganz gut, um so einen Überblick zu kriegen, auch vielleicht, was an dem Setting so das Spezielle ist. Das ist ja immer so eine Frage, die oft aufkommt. Gut, dann wäre die nächste interessante Frage für uns natürlich. Du hast ja am Anfang gesagt, du hattest einen eigenen Regelkern. Wieso ist es denn jetzt Fate? Und ja, fangen wir damit an. Was ist da der Hintergrund?
Das war eigentlich eine relativ natürliche Entwicklung. Ich habe die Regeln immer weiterentwickelt und hatte ursprünglich ein Poolsystem dahinter, was dann allerdings auch sowas wie Aspekte irgendwann genutzt hat. Und im Laufe der Zeit habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, doch immer mehr in Richtung Fate zu kommen bei der Entwicklung der Regeln. Und da lag es dann nahe, dann irgendwann dann doch ganz auf Fate umzuschwenken. Man muss auch dazu sagen, ich hatte durchaus das Ziel, das Spiel dann auch zu veröffentlichen, und Fate bot sich einfach an. Also Fate bietet genau das, was ich möchte. Man kann gute Geschichten damit erzählen, man kann dramatische Geschichten damit erzählen, ohne einen großen Regelballast mit sich zu schleppen, wenn man es nicht will. Und das ist genau das, was ich wollte. Und da Fate schon recht etabliertes System ist, macht es mehr Sinn, damit an die breite Öffentlichkeit zu gehen, als mit einem System, was man selbst erfunden hat und was gewisse Dinge dann klont, die andere Systeme wie Fate beispielsweise schon von Haus aus mitbringen.
Ja. Es ist ja auch, ich sage mal so, es gibt ja diesen Satz, besser gut geklaut als weniger gut selbst gemacht. Und ich glaube, gerade bei Rollenspielen ist es schwierig, den Level an an Professionalität und an Funktionalität zu erreichen, den ein Regelsystem wie Fate hat, das jetzt schon in der dritten oder vierten Edition ist und von vielen Leuten und Spielgruppen entwickelt wurde. Das ist einfach, ich sage mal, das wird im Durchschnitt einfach besser sein als was, was man selber gebaut hat. Und wenn man dann in eine ähnliche Richtung geht, ja, ist es irgendwann einfach eine vernünftige Idee zu überlegen, sollte ich es dann nicht lieber direkt nehmen.
Ja, genau. Und zudem war für mich immer schon das Setting wichtiger als die Regeln. Und so konnte ich mich dann, da ich da dann eher Profis hatte, die sich mit den Regeln befasst haben, konnte ich mich dann auf das Setting stürzen, was eben mir mehr am Herzen liegt, und das noch weiter ausbauen und vertiefen.
Wir haben auch, lustigerweise vor ein paar Tagen habe ich noch für die Kampagne einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Durch die Regeln sind ja dann auch noch so einige Sachen im Setting deutlich geworden, die wir dann verändert haben und so. Also ich würde auch sagen, Fate selbst hatte auch einen recht interessanten Einfluss auf das Spiel.
Richtig.
Zwei Fragen. Was gefällt dir an Fate und was sind so Sachen, die du an Fate oder Fate Core speziell nicht so toll findest? Das wäre vielleicht ganz interessant.
Mir gefällt das, ja, das gemeinsame Geschichten erzählen und von der Regelmechanik eben die Funktionsweise der Aspekte im System. Die bringen genau das, den Kern im Abenteuer, den ich gern haben möchte, nämlich den Fokus auf den Charakteren und den Fokus auf den wichtigen Dingen im Spiel. Das ist das, was ich mag an Fate. Was ich nicht mag, sprechen wir mal vom Buch Fate Core. Es ist nicht einfach mal nachzuschlagen, wenn man irgendwas regeltechnisch nicht mehr weiß. Ich hätte es vielleicht anders aufgebaut. Also das ist das, was ich persönlich nicht so super finde. Aber gut, kann man mit leben.
Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass die Meinung in diesem Podcast fällt. Also ja, du bist da auch nicht alleine mit.
Ja, das habe ich auch schon von anderen gehört. Aber gut.
Gab es jetzt was du da groß geändert hast an Fate? Also irgendwo angepasst für Seelenfänger? Irgendeine größere Änderung?
Tatsächlich orientieren wir uns ziemlich dicht an Fate Core und wir haben im Grunde, ja gut, André kann da wahrscheinlich noch besser was zu sagen als ich, Regelergänzungen eingeführt, eben für die Dinge, die wir abbilden wollten und abbilden mussten, nämlich den Seelenfang und die Magie im Setting, weil die halt doch schon herausragend sind und spezieller Regeln bedürfen, und auch eben, wie funktionieren Geister und der Umgang mit Geistern in Fate, das haben wir ergänzt. Kann André da noch ein bisschen was anderes zu sagen.
Was, glaube ich, sehr interessant ist, ist so ein bisschen die Designphilosophie, weil wir uns da so ein bisschen in der Mitte getroffen haben. Fate ist ja ein System, was sich zu einem gewissen Teil auf dem Meta-Level, auf der Meta-Ebene bewegt. Ja? Also es gibt viele, was weiß ich, so Stunts, die sagen, du kannst einmal pro Spielrunde dieses und jenes tun. Und Jörg war da nicht so der große Fan von. Ich denke, der Hauptgrund war einfach, dass du so gesagt hast, ja, wenn was in den Regeln ist, sollte es auch im Setting sich widerspiegeln. Also das ist, glaube ich, einfach so eine Vorliebe.
Ja.
Ich würde auch mal sagen, das ist für deutsche Rollenspieler nicht ganz untypisch. Also da haben einige Probleme mit. Und das war für mich ganz interessant, das einzubauen, ohne das Spiel jetzt allzu weit von Fate weggehen zu lassen. Also zum Beispiel bei den Seelenfänger-Stunts. Ne? Also die Art und Weise, wie die, wie das Fangen von Geistern abgebildet wird oder wie das Einsetzen der Geister abgebildet wird, ist dann auch so eine Frage des Nischenschutzes. Also wir haben jetzt momentan den Punkt, Seelenfänger kann einmal pro Spielabend kann er einen Geist kostenlos einsetzen, also kann ihm einen Auftrag erteilen, den der Geist dann für ihn erledigt, und jedes weitere Mal kostet einen Fade-Punkt, solche Sachen. Und dann habe ich halt aber darauf geachtet, dass ich zum Beispiel auf Stunts oder auf allgemein auf Regeln verzichte, die sich nur auf der Metaebene erklären lassen. Und das war ein ganz interessanter Prozess, weil im Normalfall, wenn ich selber für meine eigenen Sachen Fade-Regeln benutze, da ziere ich mich überhaupt nicht. Da gibt's halt einen Stunt, der sagt, ja, du kannst es nur einmal pro Spielrunde machen, Punkt. Auch wenn das dann eher aus der Erzählung kommt und nicht aus dem Setting. Und für Seelenfänger haben wir darauf geachtet, dass wir nah am Setting bleiben. Also ist es auf keinen Fall ein simulierendes System, aber in diesem Sinne hat es sowas leicht Setting-Simulierendes. Also nicht im Sinne von, was weiß ich, wir haben jetzt Werte für wie viel kostet dieses Schwert, wir haben nicht mal Waffenregeln. aber im Sinne von, die Regeln selbst lassen sich sozusagen mit dem Setting erklären. Das war, glaube ich, eine Sache. Dafür mussten wir tatsächlich nicht viel an den vorhandenen Fate-Regeln ändern, aber es war sehr interessant bei der Frage, welche Regeln neu dazukommen.
Ja, richtig.
Ich überlege gerade, ob mir ein spezifisches Beispiel einfällt, aber es ist inzwischen schon ein bisschen länger her, weil das Spiel ja durchaus schon eine recht lange Entwicklungsgeschichte hat und ich glaube, mir fällt kein spezifisches Beispiel mehr ein. Ja, sonst haben wir noch irgendwas verändert oder weggelassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind tatsächlich sehr nah an Fate Core dran. Was haben wir denn mit dem Phasentrio gemacht? Ich glaube, das haben wir, da gibt's so ein paar Orientierungen zu, wie man das handhaben kann. Aber da sind wir zum Beispiel drauf eingegangen, was haben die Spielercharaktere mit dem Seelenfänger zu tun? Also der Seelenfänger ist in der Gruppe sozusagen ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Also im Normalfall wird im Phasentrio ja gefragt, was haben die Charaktere miteinander zu tun. Bei Seelenfänger ist dann halt eine Frage, ja, was hast du eigentlich mit dem Seelenfänger zu tun? Ändert man natürlich ein bisschen entsprechend ab, wenn man keinen Seelenfänger in der Gruppe hat, aber dafür hat man dann ja auch Fate Core.
Richtig.
Genau. Man sollte auch an der Stelle erwähnen, Täuscherland, also der Grundband, enthält nicht die kompletten Fate Core Regeln, es ist also ein Setting Band, also ein Erweiterungsband. Man benötigt also Fate Core.
Genau. Haben wir auch bewusst auch aus Volumengründen so gemacht, denn so ist der Setting Band schon gewaltig groß. Wenn wir noch die kompletten Regeln mit reingepackt hätten, dann wäre das eine Bibel geworden.
Das ist ein bisschen viel. Du hast das Layout ja schon gesehen, Jörg. Wie viele Seiten nimmt dieses Regelkapitel jetzt ungefähr ein? Weißt du das aus dem Kopf?
Kann ich nicht genau sagen. Das Layout ist auch noch nicht vollständig fertiggestellt, darum kann ich das noch nicht genau beantworten.
Okay. Also es war auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel Text, den ich da geschrieben habe. Ich glaube, in Textform waren es, das würde ich nichts Falsches sagen, 20 Seiten oder sowas mit Gegnern und Monstern und so.
Ja, ein bisschen also mehr sind es, glaube ich, schon. Ja.
Okay.
Aber,
also gesagt, im Layout dann auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Also sprich, der Band ist jetzt schon fertig und wird jetzt nur noch Layout und Feinschliff.
So ist es. Also geschrieben ist es komplett vollständig. Das Lektorat ist quasi durch. Wir haben jetzt mit dem Layout angefangen, eben auch gerade im Hinblick auf die Crowdfunding-Kampagne. Es ist dann Feinschliff am Ende. Ja, genau.
Oh, cool.
Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, denn wir haben ja jetzt, also ihr habt ja nicht nur den Grundband momentan geplant und in Arbeit und seit Monaten und Jahren in Arbeit, sondern Seelenfänger ist ja durchaus ein größeres Projekt und es war auch schon ein größeres Projekt, bevor es bei diesem Verlag war. Also ohne das jetzt, habe ich vorhin schon gesagt, ohne es jetzt ganz zu einer Verkaufsveranstaltung verkommen zu lassen, aber was ist denn alles geplant? Was also und vor allem auch ganz interessant, was ist jetzt schon Teil des Crowdfundings und was soll vielleicht später noch kommen?
Also das Setting, hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen, wird vor allem aus diesem Band bestehen, der jetzt in dem Crowdfunding eben finanziert werden soll. Das ist Täuscherland. Und es wird zwei Ergänzungsbände geben. In welcher Form die dann publiziert werden, ob das dann auch nochmal über ein Crowdfunding geht oder anders, oder ob die als Softcover hinterhergeschoben werden oder ob das auch Hardcover-Bände werden wir dann sehen. Das kommt jetzt darauf an, wie erfolgreich wir sein werden, denke ich mal. Aber mit diesen drei Bänden ist das Setting vollständig. Also wir werden nicht noch 1000 Setting-Bände hinterher schieben oder sowas. Und im Grunde genommen vollständig spielbar ist es, wie gesagt, auch jetzt mit dem Täuscherland schon. Wir haben noch weitere Produkte, die das Ganze dann ergänzen, auch jenseits des Rollenspiels. Natürlich auch Abenteuer, keine Frage, es wird Abenteuer geben, es wird, wie gesagt, auch sowas wie ein Settingband geben vielleicht. Darüber hinaus haben wir aber jetzt in dem Crowdfunding dann auch schon beispielsweise ein Hörspiel. Das ist auch schon seit längerem in der Mache. Deshalb seit längerem, weil das auch kostenlos finanziert wurde, beziehungsweise produziert wurde, aber dennoch professionell umgesetzt, mit professionellen Sprechern, mit professionellen extra komponierten Musikstücken dazu, etc. Das wird es geben. Es wird von Erdenstern einen Soundtrack geben zu dem Rollenspiel, den es ebenfalls dann in dem Crowdfunding geben wird. Und es wird eine Kurzgeschichtensammlung geben beim Verlag Thorsten Loff, die eben auch in dieser Welt vom Täuscherland spielen werden, um das Ganze dann nochmal ein bisschen, einen literarischen Anstrich zu geben. Das sind so die großen Produkte, die wir eben auch während des Crowdfundings eben noch mit anbieten werden. Also da ist einiges in der Pipeline. Nicht nur in der Pipeline, sondern eigentlich quasi fertig. Das ist ja das Schöne an diesem Projekt, dass wir jetzt schon so einen Status erreicht haben, wo das meiste tatsächlich schon fertig ist.
Ja. Hast du den Soundtrack schon gehört?
Nein, der ist jetzt gerade in der Mache sozusagen.
Okay.
Man kann schon so ein bisschen erahnen, wenn man sich den Teaser anschaut. Also jetzt in der Zeit, wo wir es aufnehmen, bis zum Crowdfunding gibt es einen Teaser in der Kampagne, ein paar Sekunden eben mit Musik von Erdenstern, ein paar Bildchen, die da kurz aufflackern zum Start. Also ich sag mal heute, wenn ihr diese Folge jetzt online gebt, wird es einen längeren Trailer geben. Und da gibt es dann entsprechend natürlich auch Musikuntermalung, die dann wahrscheinlich vielleicht Teile davon auch in den Soundtrack fließen werden. Da kann man sich schon mal einen Eindruck verschaffen. Ich meine, wer Erdenstern kennt, der weiß, wie gut sie sind. Also ich bin sehr begeistert von dem Trailer und auch von dem, was da angedacht ist.
Die haben es auf jeden Fall drauf. Ich denke, da würde niemand was anderes behaupten.
Ja, und ich finde auch die Illustrationen wirklich, was man bis jetzt so für uns sieht, bin schon sehr gespannt drauf.
Ja, ja. Ja, das ist unsere Hauptillustratorin, die man momentan sieht, das ist die Hanna Böwing, die wird vor allem im Täuscherland ihren Fußabdruck hinterlassen, aber wir haben auch noch andere Illustratorinnen dort im Boot, da wird sicherlich im Laufe der Kampagne auch noch weitere Sachen zu sehen geben.
Mich hat auch sehr gefreut, dass es jetzt so ein richtig professionelles Layout zu sehen, weil die Sachen, die du selber gemacht hast, die haben zwar funktioniert, aber so richtig hübsch waren sie jetzt nicht.
Na klar.
Genau. <Weiß. lacht> Hat mich gefreut. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn dieser Multimedia-Aspekt? Also weil es ist ja für ein deutsches Rollenspiel, ich würde das Letzte, was, abgesehen von DSA natürlich, das Letzte, was so einen Umfang, okay, und abgesehen von Shadowrun. Shadowrun und DSA haben das schon immer. Aber das Letzte, was so einen Umfang hatte, war, glaube ich, Engel, was halt auch, ja, auch einen Soundtrack hatte und so und Romane. Hast du das schon von Anfang an so gedacht oder hat sich das einfach so ergeben?
Das hat sich irgendwie so entwickelt. Da sind einfach im Laufe der Zeit einfach immer mehr Sachen dazugekommen. Irgendwie, ich habe es nicht drauf angelegt, aber es passierte einfach. So, dann hat mich der Marco angesprochen, hat gefragt, soll ich dir nicht ein Hörspiel zu deinem Projekt machen? Bin ich natürlich der Letzte, der sagt, nee, kein Bock. Habe ich natürlich ja gesagt. Ist natürlich eine super Sache. Die Anthologie, das war dann unsere Idee im Laufe der Entwicklung des Buches und des Settings. Das wäre ja auch schick, dass wir da Geschichten erzählen und nicht nur im Rollenspiel, sondern auch jenseits des Rollenspiels. Von daher haben wir das dann in Angriff genommen. Der Soundtrack kam jetzt ja mehr während der Entwicklung des Crowdfundings dann dazu, dass wir gesagt haben, sowas wäre natürlich auch schick. Na, probieren wir es doch mal. Vielleicht klappt das ja. Und hat funktioniert. Also ja, es war Zufall.
Krass. Ja.
Ja. Ich denke, vor allem für eben ein Fate-Setting ist das natürlich noch interessanter als für viele andere Sachen, weil bei DSA und Co. habe ich oft das Gefühl, dass die Geschichte halt zwar gut, ich habe eine interessante Geschichte, aber ich kann sie schlecht oder nur ja, mit Umwegen dann irgendwie verarbeiten, aber da fällt ja auch dieser erzählerische eben in den Fokus setzt, kann ich eine erzählte Geschichte gut dann eben verwenden, sage ich mal. Also sei es jetzt dann als Vorlage für ein Abenteuer oder sei es einfach grundsätzlich, um die Stimmung zu nehmen und zu überlegen, welche Aspekte kommen da drin vor und wie könnte ich das sozusagen als Grundlage für meine Stimmung hier gut verwenden. Und dementsprechend, also ich freue mich auch schon sehr auf das Hörspiel. Bin schon sehr gespannt drauf.
Ja. Ja, also das war auch so der Gedanke beim Produzieren auch der Kurzgeschichtensammlung, dass wir da durchaus Material liefern, was man dann verwenden kann im Rollenspiel. Und ja, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Es wird da durchaus auch, sagen wir mal, ein klein bisschen spielbares Material drin geben.
Cool. Oh shit, was wollte ich gerade sagen? Ah, Mann, jetzt ist weg. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Okay.
Ich hätte aber noch eine Frage, wenn du schon, und zwar völlig weg von den Regeln und von der Kampagne, was mir die ganze Zeit so im Kopf rumgeht, hattest du irgendwelche Inspirationen? Also ich meine, es gibt ja in vielen Abenteuerwelten steht ja drin, was weiß ich, um in diese Welt reinzukommen, ein bisschen ein Feeling dafür zu haben. Was weiß ich, glaube bei Nest war es zum Beispiel Pans Labyrinth und oder ich glaube auch die Braut des Prinzen oder sowas, bei Scherbenland hatte man das ja auch. Wenn du jetzt irgendwie so eine Liste rausgeben müsstest mit Medien, die mich inspiriert haben, was würde da draufstehen?
Ja, witzigerweise haben wir gerade erst vor kurzem gesagt, ja, wir müssen auch noch eine Referenzliste quasi ins Buch packen. Und da haben wir eine Liste von einigen Filmen zugeschrieben, die mich da durchaus, die uns auch inspiriert haben. Das ist eine ganze Reihe, kann man so ein paar Beispiele nennen. Pans Labyrinth hast du gerade schon genannt für Nest. Das ist auch so ein bisschen... Das wäre so die Optimaloptik, die ich mir vorstellen würde, sagen wir mal. Aber so von der Idee her passt das schon ganz gut dazu. Nicht unbedingt von der Geschichtenerzählung, aber von der Idee des Settings ist es auch Brother Grimm oder Brothers Grimm damals, ist auch schon ein paar Jahre her, eine Verfilmung von den Gebrüdern Grimm, die eben gegen Hexen etc. ins Feld ziehen. Das ist alles so ein bisschen witziger aufgebaut seinerzeit, aber vom Hintergrund her passt das auch ganz gut zu Seelenfänger. Dann ganz anders spielt in der Gegenwart, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, Odd Thomas, gibt es auch eine Verfilmung von 2013 zu, von Literaturvorlage von Dean Koontz geschrieben, geht um einen Protagonisten, der auch eben ja zufälligerweise Geister sehen kann, die sich dann auch zusammenrotten, um gewisse sehr schlimme Dinge zu tun, und er stellt sich dem entgegen. Passt natürlich auch super zu Seelenfänger und diente dann auch im Laufe der Entwicklung als Inspirationsquelle. Dann natürlich sowas wie Sixth Sense. Kann man sich auch vorstellen. Ja, ich sehe tote Menschen. Das können nämlich Seelenfänger auch. Klar. Und dann...
wir haben praktisch einen Stunt für Nicht-Seelenfänger, für potenzielle Seelenfänger, den wir auch einfach hätten nennen können, ich sehe tote Menschen.
Genau.
Wenn wir es nicht sogar getan haben. Ich kann mir nicht mehr erinnern.
Ja, genau. Ja, dann diverse Horrorfilme, natürlich sowas wie The Others oder The Witch, jetzt von 2015, der war auch ziemlich, ziemlich gut in der Stimmung, wie Seelenfänger, sage ich mal. The Conjuring, The Haunting, also alles so Filme, die irgendwo mit den Geistern spielen, die passen natürlich sehr gut als Inspiration auch für Seelenfänger. So, um so ein paar zu nennen.
Okay, ja, das sind ja schon mal ein paar.
Ja.
wenn du heute so zurückguckst, ich würde sagen, so als abschließende Frage, ich klicke jetzt gleich nochmal in die Runde, aber für meine abschließende Frage, wenn du heute so zurückguckst, was würdest du sagen, ist so für dich das Wichtigste, was sich so über die Jahre an Seelenfänger verändert hat für dich? Das finde ich sehr interessant, dadurch, dass das Spiel jetzt schon so mega lange in Entwicklung ist.
Es hat tatsächlich mehr an Tiefe gewonnen. Also gar nicht mal dadurch, dass wir es einfach vom Volumen her um ein Vielfaches erweitert haben, sondern es ist runder geworden, es hat mehr Tiefe, mehr Spektrum, was man spielen kann. Also es bietet wirklich die Bühne für eine ganze Reihe von Abenteuerideen. Sieht man vielleicht auch daran, dass wir auch verschiedene Kampagnenaspekte auch im Buch vorgeschlagen haben, die eben den Fokus des Spiels beschreiben. Die sagen können, welche Art von Spiel möchte ich denn spielen mit Seelenfänger? Das ist auch wichtig, um so ein bisschen Fokus zu legen, weil sonst es ist viel möglich einfach.
Der Punkt. Also, so als Beispiel, man hat einen Kampagnenaspekt, der sich halt darum dreht, welche Rolle haben eigentlich die Götter in dieser verfluchten Welt? Wir haben einen Kampagnenaspekt, der halt sagt, okay, diese Feenwesen und alles aus der Anderswelt, die sind überall. Wie überlebt ihr eigentlich? Und dann haben wir natürlich auch sowas wie der Täuscher als der große Gegenspieler. Also es gibt verschiedene Aspekte, die teilweise sogar ganz leichte Änderungen im Genre vorrufen, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt die Entwicklung, die mir am wichtigsten ist und die mir am meisten auch gefällt, eben, dass es runder geworden ist, alles in allem.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch, es ist auch immer ein schönes Gefühl, wenn ein Setting rund wird, wenn so alles ineinander klickt, ne? Wenn es nicht mehr so zusammengeschriebene Ideen sind, sondern ein großes Ganzes wird. Das ist ein schöner Moment.
Genau.
Okay. Habt ihr beide noch Fragen? Ist noch irgendwas, haben wir noch irgendwas vernachlässigt?
Ich wüsste jetzt nicht.
Okay.
Nur eine noch. Und zwar, du bist ja öfters auf Conventions und dergleichen. Gibt's irgendwas, wo du als nächstes schon eingeplant hast, wo man sozusagen Seelenfinger mal live erleben kann?
Also ganz fest ist die Spiel in Essen auf jeden Fall. Nur spielen wird da immer schwierig sein. In dem Rahmen der Spiel ist es schwierig, Rollenspielrunden anzubieten. Allein aufgrund des Lärmpegels etc. Muss ich schauen.
Und weil sie keine Tische haben.
Ja, genau. Und momentan habe ich halt vor allem eben die Crowdfunding-Aktion vor der Brust. Und wenn das gewuppt ist, sehe ich weiter. Dann kann ich auch wieder planen.
Also, aber mit der Nordcon können wir ja festrechnen,
ja,
oder?
Das ist Heimspiel. Ich meine, ich komme aus Hamburg. Wenn ich nicht zur Nordcon gehe, dann bin ich krank. Ja. Genau.
Okay. Dann denke ich, war das ein netter Überblick. Dann würde ich jetzt den Fake-Cookie öffnen. Der heute bitte wieder passender ist als das letzte Mal. Okay, ja, das ist doch direkt für dich, Jörg. Gönn dir Momente der Gelassenheit und Langsamkeit. Okay, Langsamkeit. Nein, das steht hier drauf. Aber Langsamkeit vielleicht nicht im Realisieren des Kicks, also des Crowdfundings, aber sonst.
Okay, ich weiß, wie du es meinst. Sollte ich mir zu Herzen nehmen.
Okay. Ist immer eine gute Idee. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank an Jörg, dass du bei uns warst. Das war sehr nett.
Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Jederzeit. Und gut, dann würde ich sagen, wir sprechen uns beim nächsten Mal im Fadecast. Und ich sage tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Servus.